my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 19. Februar. Produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Fabian mit folgenden Themen. Geholfen haben NGOs, nicht die serbischen Behörden. Freiburger Jugendhilfswerk widerlegt Innenminister Galls Stellungnahme zur Ahmetović-Abschiebung. Skandalöses Vorgehen, Einzelfallprüfung gescheitert, grüne Jugend zum Kurs von Gall Kretschmann im Abschiebefall Ahmetović. Und getagt hat der NSU-Untersuchungsausschuss. Ein Bericht davon. Mit großer Bestürzung hat der Vorstand des Jugendhilfswerks auf die Stellungnahme des Innenministers zur Abschiebung der Familie Ahmetović reagiert. Gall erklärte, die Familie habe Unterstützung durch serbische Behörden erhalten und stützte sich dabei auf einen Bericht des serbischen Innenministeriums. Dessen Angaben stehen jedoch im Widerspruch zum Delegationsbericht des Freiburger Jugendhilfswerks. Mitarbeiterinnen des JHW hatten die aus Freiburg abgeschobene Familie ohne vorherige Ankündigung im Elendsviertel von Nisch besucht. RDL sprach mit dem Geschäftsführer des JHW, Carlos Marie, und fragte zunächst, warum fühlt sich der Vorstand und die Mitarbeiter des JHW vom Innenministerium angegriffen.
Nun gut, wir sind davon ausgegangen, dass wir als unabhängiger Träger objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen auch berichten und dass dieser Bericht auch ernst genommen wird. Dem scheint nicht so zu sein. Das Innenministerium beruft sich im Wesentlichen auf die serbischen Behörden. Dafür haben wir überhaupt kein Verständnis, weil wir im Einzelnen die angebotenen Hilfen absolut nicht nachvollziehen können und wir nachweislich vor Ort diese Hilfen so auch nicht erlebt haben, auch in Absprache mit den dort ansässigen NGOs. Klar gesagt wurde von den NGOs, dass es diese Hilfszusagen eigentlich generell nicht gibt und dazu speziell auch nicht eben für die Familie Ahmetović.
Das Jugendhilfswerk zeigt in seiner Gegenstellungnahme auf, dass es in dieser Bezugnahme auf die Aussagen der serbischen Behörden auch ein paar Ungereimtheiten gibt.
Ja, es gibt einige Ungereimtheiten. Also zunächst behauptete das Innenministerium ja, dass am Flughafen direkt in Belgrad der Familie Geld, eine Wohnungszuweisung angeboten wurde und auch medizinische Hilfe. Was das Geld betrifft, wurde diese Aussage schon nach wenigen Tagen zurückgenommen und tauchte nicht mehr auf. Was die Wohnung betrifft, wurde aus der angebotenen Wohnung ein Flüchtlingslager in Belgrad und die gesundheitliche Versorgung ist uns völlig schleierhaft, da die Familie mit Sicherheit jede Hilfe, auch in Belgrad, da sie alleine dort angekommen war und alleine übrigens auch nach Nisch reisen musste, ohne Geld sofort angenommen hätte. Vor allem die Frau Ahmetović diese Hilfe sehr gerne angenommen hätte, da sie völlig verzweifelt war, was sie jetzt in der Situation mit ihren 6 Kindern, man muss sich das ja vorstellen, mit 6 Kindern kann man in Belgrad nicht einfach irgendwo rumlaufen und gucken, was man jetzt als nächstes macht. Das wäre für jede Familie, auch für jede Familie in Deutschland eine große Anstrengung, hier etwas zu organisieren. Und noch mehr, wenn man sich vorstellt, dass diese Familie auch gesundheitlich insgesamt angeschlagen ist, insbesondere die Frau Ahmetović gesundheitlich angeschlagen ist.
Indem der Innenminister behauptet, der Familie sei am Flughafen direkt und später nochmal in Nisch Unterstützung angeboten worden, bezichtigt er ja indirekt eigentlich Frau Ahmetović der Lüge, denn sie sagt offensichtlich das Gegenteil, was an sich schon ein bisschen gefährlich ist, weil es auch zu den antiziganistischen Stereotypen gehört, dass Roma lügen, und das ist jetzt erstmal eine betroffene Frau und es ist ernst zu nehmen, ob man ihr glaubt oder nicht. Aber das andere sind ja auch die Beobachtungen, die die Delegation aus JHW-Mitarbeiterinnen und eben dem SPD-Kreisvorsitzenden selbst vor Ort machen konnten. Wie hat sich denn in Niš die Zusammenarbeit mit den serbischen Behörden und öffentlichen Einrichtungen dargestellt, was eben die Möglichkeit zu medizinischer Versorgung, Antrag auf Sozialhilfe oder auch die Wohnsituation angeht?
Vor Ort hat es diese Angebote auch in Niš, also in diesem Elendsviertel, nicht gegeben. Es hat sozusagen erst auf Druck der NGOs vor Ort, dazu zählen eben zwei Roma-Organisationen, ich kann sie auch namentlich nennen, Cenjski Prostor und European Roma Rights Center in Niš vor Ort, mit denen wir Kontakte haben. Nur durch ihren Druck ist es überhaupt dazu gekommen, dass vor Ort und unsere Mitarbeiterin eine medizinische, eine Grundversorgung überhaupt ermöglicht wurde. Richtig ist, dass die medizinische Versorgung in Serbien kostenlos ist. Richtig ist auch, dass die Gesundheitsversorgung für Romas grundsätzlich zugänglich ist. Aber in diesem Fall war dieser Zugang nicht möglich und wurde auch nicht durch irgendwelche Behörden unterstützt, also in keinster Weise. Wie gesagt, wir haben nicht nur als Zeugen hier unsere eigenen Mitarbeiterinnen, die sehr glaubhaft das dargestellt haben und auch gar keinen Grund hätten, hier die Unwahrheit zu sagen, sondern eben auch die vor Ort arbeiten, seit Jahren arbeiten NGO-Organisationen, die eben nicht nur für die Familie Ametovic arbeiten, sondern eben für die Tausenden in diesen Elendsvierteln arbeiten.
Jetzt könnte man ja sagen, diese Familie ist eigentlich damit auch in Serbien super betreut von zwei NGOs, von Mitarbeiterinnen des Jugendhilfswerks. Dann gab es einen Spendenaufruf des Jugendhilfswerkes. Es sind Spenden eingegangen, mit denen die Familie jetzt unterstützt wird. Ist es jetzt überhaupt ein Problem, dann weiter in Serbien zu wohnen?
Es ist eine Katastrophe. Man muss sich ja vorstellen, die NGOs arbeiten dort alle ehrenamtlich. Und man kann sich vorstellen, dass NGOs nicht nur in Deutschland nicht immer sehr beliebt sind, sondern auch in Serbien, gerade wenn mit Romas zusammengearbeitet wird. Das ist hier in der Region übrigens nicht anders, dass das nicht so einfach ist, hier mit den serbischen Behörden sozusagen in Kontakt zu kommen. Auch für die NGOs ist das äußerst schwierig. Wir versuchen, die NGOs jetzt direkt auch zu unterstützen. Dazu kommt, dass die familiären Verhältnisse, die wir aus Datenschutzgründen nicht im Detail erklären können, sehr kompliziert sind. Das hätte dem Innenministerium bekannt sein können. Das hätte den Grünen und der SPD auch bekannt sein können, weil all diese internen datenschutzrelevanten Daten lagen dem Petitionsausschuss vor, lagen auch dem Innenministerium vor. Das Innenministerium hat sich nicht die Mühe gemacht, bei der Stadt Freiburg, nach unserer Kenntnis, bei der Stadt Freiburg und dem zuständigen Jugendamt nachzufragen, wie die Situation eigentlich der Familie ist, welche komplizierten Verhältnisse dort vorherrschend sind, warum weitestgehend nicht formal, also nicht de jure, aber tatsächlich Frau Ametovic alleinstehend ist. Und in Serbien hat sich sozusagen, in Niš hat sich die Situation noch wesentlich verschlechtert, sodass eine Verbesserung alleine durch irgendwelche Geldspenden äußerst kompliziert ist. Also wir haben inzwischen 13.000 bis 14.000 Euro gesammelt. Wir wissen aber selber nicht, wie wir dieses Geld vor Ort einsetzen können. Wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder nach Niš fliegen, um zu versuchen, die NGOs vor Ort zu unterstützen, um zu gucken, ob wir dort eine Wohnung finden. Wie lange dann das Geld ausreicht, um eine Wohnung zu finanzieren, ist fraglich. Das heißt letztendlich, wir können das vielleicht ein Jahr maximal gewährleisten. Danach wissen wir auch nicht weiter. Und eine Wohnung ist ja nicht ausreichend. Es muss ja sozusagen auch die Sozialhilfe tatsächlich auch fließen. Sie fließt bis heute nicht übrigens und ist nur auf äußersten Druck der NGOs vor Ort, in Begleitung der NGOs, wurde überhaupt Frau Ametovic zugesagt, in der nächsten Zeit ihr eine Sozialhilfe in Höhe von 16.000 Dinar, das sind umgerechnet 132 Euro, zu gewährleisten. Diese 132 Euro müssen aber auch für die 6 Kinder reichen. Also da sind die Kinder schon mit inbegriffen.
Das würde die Lebenshaltungskosten auch in Niš wahrscheinlich nicht decken, 132 Euro für eine 7-köpfige Familie.
Mit Sicherheit nicht.
Sie haben es schon angesprochen, dass JHW überlegt, eine weitere Fahrt nach Niš zu unternehmen. Das, so die Stellungnahme, könnte auch beitragen zu einer Aufklärung der strittigen Punkte. Sie fordern praktisch das Innenministerium auf, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter mitzuschicken, um sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.
Ja, also der Vorstand ist ja sehr empört über die Aussagen des Innenministeriums bezüglich des Jugendhilfswerks und wir können dem Innenministerium nur anbieten, doch mit uns vor Ort in Niš sich die Situation anzugucken. Wir reden hier von einem Elendsviertel und nicht irgendwie von einem normalen Wohnviertel für Romas, ohne Wasser, ohne Strom, und man sollte sich einfach diese örtlichen Verhältnisse tatsächlich mal angucken, bevor man Behauptungen aufstellt oder sich auf Behördenangaben des serbischen Staates verlässt, wo wir auch übrigens auch gerne mal wüssten, wer hat wie welche Aussagen getätigt. Handelt es sich hier um das Außenministerium? Handelt es sich hier um örtliche Behörden in Nis? Weil es geht hier nicht darum, dem serbischen Staat oder den Behörden vor Ort Vorwürfe zu machen. Sie wissen, dass Serbien eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit hat, also bis zu 40% Arbeitslosigkeit. Die meisten Industriegebiete wie Nis sind in einer verzweifelten wirtschaftlichen Lage. Und in dem Zusammenhang kommen die Romas, hier gibt es schon auch einen klaren Rassismus, die Romas an letzter Stelle nach allen, denen es zum Teil auch nicht besser geht in Serbien.
Wenn Frau Ahmetović tatsächlich einen Anspruch oder ein reales Angebot von den serbischen Behörden hätte für eine Wohnung, für medizinische, vielleicht auch finanzielle Unterstützung, dann kann es ja wohl auch schlecht sein, dass sie mit einer angeblichen mündlichen Ablehnung dieses Recht ein für alle Mal verwirkt. Also vielleicht wäre ja bei so einer Delegation die Möglichkeit auch da, das offiziell nochmal nachzuholen, dieses Angebot der serbischen
Also zunächst Behörden. Wurde ja sogar behauptet, dass sie das schriftlich angeboten bekommen hätte und unterschrieben hätte, dass sie das alles nicht nötig hat. Das ist später auch nicht mehr aufgetaucht in den Dokumenten des Innenministeriums. Aber wir wissen einfach nicht, wer hat wie, wann ein Angebot gemacht. Also Frau Ahmetović weiß gar nichts davon. Sie wurden lediglich nach den Pässen gefragt, mehr nicht. Also daran können Sie sich erinnern. Es waren zwei Mitarbeiter im Elendsquartier einmal da, und zwar für genau 5 Minuten. Von mehr weiß diese Familie nichts, von mehr wissen wir nicht. Und nochmal, also was für uns doch äußerst ärgerlich ist, dass man dem Jugendhilfswerk, was ja ein renommierter Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Freiburg ist, Parteinahme unterstellt. Also man muss sich vorstellen, wenn ich das gerade mal ausführen darf, im Jugendhilfswerk sind 3 Parteien traditionell seit 1947 3 Parteien vertreten, später dann die Grünen, die CDU und die SPD. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse hier, wir haben einen Herausgeber der Badischen Zeitung, wir haben AOK-Geschäftsführer. Man kann uns alles Mögliche unterstellen, aber diesem Jugendhilfswerk zu unterstellen, wir würden hier die Unwahrheit sagen oder indirekt zumindest in dem Schreiben behaupten, man könne sich überhaupt nicht erklären, diesen Widerspruch zwischen den serbischen Angaben und dem Jugendhilfswerk. Da kann man nur das Innenministerium einladen, sich doch selbst ein Bild davon zu machen, um diese Widersprüche zu klären, statt dem Jugendhilfswerk und dem SPD-Kreisvorsitzenden hier solche Vorwürfe zu machen.
Mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Julian Bender war ja tatsächlich auch schon ein Parteikollege des Innenministers mit dabei bei der Familie. Wurde er denn jemals von Gall kontaktiert und nach seinen Erfahrungen gefragt?
Nach meinem Wissen ja. Es gab wohl einen Telefonanruf, da müssen Sie aber Herrn Bender selber fragen. Grundsätzlich muss man einfach sagen, wir haben das in dem Schreiben auch formuliert, es ist ja immerhin die 4. größte Stadt Baden-Württembergs. Es ist der Kreisvorsitzende der 4. größten Stadt Baden-Württembergs, also ein SPD-Genosse von Minister Gall. Und ihm dieses auch zu unterstellen, er hätte hier sozusagen irgendetwas missverstanden oder falsch gesehen, ist schon relativ gewagt.
Ein weiterer Handlungsvorschlag des Jugendhilfswerks bezieht sich auf die deutsche, die baden-württembergische Situation. Und zwar argumentieren Kretschmann wie Gall ja immer sehr formal und verweisen auf die Einzelfallprüfung, die angeblich auch bei der Familie Ahmetović stattgefunden hat. Das Jugendhilfswerk fordert nun, die Kriterien dieser Einzelfallprüfung transparent zu machen. Warum ist das notwendig?
Ja, das ist wichtig, weil wir ja eine Wiedereinreise der Familie auf dem kleinen Dienstweg, wenn man so will, über eine Visumsvergabe fordern, nach wie vor. Das haben wir nicht aufgegeben. Und deshalb wäre es notwendig, nochmal diese Einzelfallprüfung nachzuweisen. Ja, das fordern wir nicht nur vom Innenministerium, sondern auch vom Petitionsausschuss. Soweit ich weiß, soll es, ich glaube, am 4. März nochmal eine Anhörung auch des Jugendhilfswerks im Petitionsausschuss geben. Ich hoffe, dass das tatsächlich auch stattfindet. Dort werden wir das nochmal darlegen. Aber eigentlich liegt alles offen auf dem Tisch. Und wenn tatsächlich eine Einzelfallprüfung hätte stattgefunden, dann hätte man auf jeden Fall auf dem Dienstweg das örtliche Jugendamt anfragen können. Da wir aus rechtlichen Gründen dazu nicht im Detail Aussagen machen können. Und das ist verabsäumt worden. Also soweit ich weiß, hat das Büro des Oberbürgermeisters das abgestritten, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe hier eine Anfrage gestellt hat. Das kann man gerne nachholen, es ist überhaupt kein Problem. Und dann kann man den Fall auch neu bewerten. Und meiner Auffassung nach kann man dann auch sagen, aus humanitären Gründen, zumindest wenn man schon nicht aus rechtlichen Gründen das Ganze zurückabwickeln will, kann man aus humanitären Gründen hier eine Einzelfallentscheidung treffen und diese Familie wieder nach Freiburg einreisen lassen. Es wäre nicht das erste Mal. Also ich glaube, das Innenministerium sollte nicht so tun und auch Herr Kretschmann sollte nicht so tun, als hätten nicht auch schon CDU-Bundesländer, zum Beispiel in Niedersachsen, eine Wiedereinreise erlaubt. Also es wäre ein humanitärer Akt, der auch von anderen Parteien und anderen anderen Organisationen unterstützt worden ist und dann entsprechend auch eine Lösung gefunden worden ist. Da muss das Innenministerium und vor allem der Ministerpräsident auch über seinen Schatten springen. Aber ich möchte hier auch die Grünen nennen, weil mich das schon maßlos ärgert, dass die Grünen im Moment so tun. Ich bin ja kritisiert worden, weil ich in meinem Interview von Krokodilstränen gesprochen habe. Ich sehe das nach wie vor so. Hier werden Krokodilstränen vergossen, weil die Grünen hätten im Petitionsausschuss die Möglichkeit gehabt, diese Familie hier in Freiburg zu belassen über eine Duldung. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben, wenn nicht dagegen gestimmt, sich enthalten und damit es ermöglicht, dass diese Familie abgeschoben wurde. Also insofern ist es sehr, sehr unglaubwürdig, dass die grüne Landtagsfraktion jetzt so tut, als wäre sie völlig überrascht gewesen von dieser Abschiebung.
Soweit Carlos Marie vom JAW zum Fall Amitovic. Mit der Kritik an der eigenen Partei konfrontieren wir im gleich folgenden Beitrag auch die grüne Jugend. Mit der gerade gehörten Kritik am Kurs von Innenminister Gall, aber auch am eigenen grünen Ministerpräsidenten im Fall Amitovic, konfrontierten wir den Sprecher der baden-württembergischen Grünen Jugend, Marcel Emmerich. Ja, das SPD-geführte Innenministerium verweist auch bei der Abschiebung der Familie Amitovic wieder auf die Einstufung der Länder Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten. Wie fühlt man sich da als grünes Parteimitglied, wenn man die Abschiebung der Familie Amitovic sieht und damit vor die brutalen Folgen der Politik des eigenen Ministerpräsidenten gestellt wird?
Ja, wir sind mit diesem Kurs überhaupt nicht einverstanden. Wir finden das Vorgehen jetzt auch in dem konkreten Fall schon skandalös und ja, können mit so einer kaltherzigen Politik relativ wenig anfangen und machen deswegen auch schon seit Wochen Dampf, dass sich da vielleicht was ändert. Das gestaltet sich allerdings schwierig, vor allem eben wegen dem Innenministerium.
Der Geschäftsführer des JAW Freiburg, Carlos Marie, hat den Grünen vorgeworfen, im Fall Amitovic nun Krokodilstränen zu weinen, da sie selber im Petitionsausschuss des Landtags nicht für den Petitionsantrag der Familie gestimmt haben, obwohl alle Informationen zu den Bedingungen der Familie damals schon vorlagen. Ist die Empörung der Grünen, insbesondere der Mitglieder im Petitionsausschuss, heuchlerisch?
Nein, das würde ich nicht sagen. Auch die Fraktionsvorsitzende Edith Zitzmann und unser Landesvorsitzender von den Grünen, Oliver Hildenbrand, haben da auch nochmal ganz klar gesagt, was sie davon halten. Und speziell Edith Zitzmann hat auch kurz vor der Abschiebung noch versucht, alle Hebel in Gang zu setzen, damit dies eben nicht so kommt. Im Petitionsausschuss gab es nach meinen Informationen bei dem Petitionsantrag an sich formelle Fehler. Und deswegen hat das dann dazu geführt. Nichtsdestotrotz hat, wie gesagt, die grüne Seite hier nochmal alles versucht und das hat leider nicht funktioniert. Man muss halt jetzt dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passieren darf. Und da sehe ich momentan auch eher schwarz, dass da schnell was passiert. Auch gerade mit Blick auf die Abschiebung im Februar jetzt. Da muss auf jeden Fall was passieren. Diese Kriterien, von denen der Innenminister immer spricht, die müssen transparent gemacht werden, weil ich habe so langsam das Gefühl, dass es gar keine Kriterien gibt.
Wie gesagt, nicht nur der Innenminister verteidigt die Abschiebung, auch Kretschmann verteidigt die Abschiebung. Er bezieht sich hierbei zum Beispiel auf korrekt verlaufende verwaltungsrechtliche Verfahren. Ich will jetzt keine ganz großen historischen Vergleiche ziehen, trotzdem die Frage, jemand, der sich angesichts einer offensichtlich völlig inhumanen Handlung, die Familie lebt jetzt gedrängt in einem 9-Quadratmeter-Zimmer, alle Kinder sind krank, wer sich angesichts dessen auf korrekt verlaufende verwaltungsrechtliche Verfahren bezieht, so jemanden darf man doch wohlbegründet als Schreibtischtäter bezeichnen, oder?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin auch der Meinung, dass das man so nicht sagen kann. Weil das eben das Problem ist, wenn die Kriterien formal korrekt sind und die verwaltungstechnischen Abläufe das bedingen, dass eine Familie mit kranken Kindern abgeschoben wird, dann läuft einfach was falsch. Und wir haben uns da auch von Winfried Kretschmann, erwarten uns da von Winfried Kretschmann eigentlich mehr Initiative, dass er eben dann zumindest mal auch den Bund fordert, dass diese verwaltungsrechtlichen Kriterien geändert werden, beziehungsweise, wie schon gesagt, in Baden-Württemberg eben Kriterien angepasst werden, damit so ein Fall eben nicht mehr passiert. Das darf in der Zukunft nicht mehr vorkommen.
Aber ich höre auch raus angesichts des Verhaltens von Winfried Kretschmann und des Innenministers Reinhold Gall, ist auch die grüne Jugend jetzt nicht sehr optimistisch, dass die Familie noch zurückgeholt werden kann, oder?
Also ich glaube nicht, dass die Familie zurückgeholt werden kann, das muss man so ehrlich sagen. Ich glaube aber schon, dass eine Chance besteht, dass in der Zukunft anders abläuft. Da macht die grüne Seite schon auch innerhalb der Regierung und innerhalb des Parlaments, die grüne Fraktion, viel jetzt, möchte viel unternehmen. Und ich glaube, dass da schon was kommt. Das Innenministerium ist jetzt durchaus gefordert, Kriterien offenzulegen, wie sie abschiebt. Es gibt ja da zwei Versionen. Einmal die Version des Innenministers, der vor dem Winter gesagt hat, es gibt entsprechende Kriterien, dass entsprechend humane Kriterien. Und sein Pressesprecher hat jetzt im Zuge dieses Vorfalls gesagt, nein, es gibt gar keine Kriterien, es gibt einfach die Bundeskriterien, mehr kann man da gar nicht machen. Da ist wohl irgendwas faul und da erhoffen wir uns Transparenz. Und solange diese Transparenz nicht hergestellt ist, darf es in Baden-Württemberg auch keine weiteren Abschiebungen geben.
Wie lange lässt man dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann das zu, dass er trotzdem immer noch von Einzelfallprüfung redet? Man sieht ja an dem Fall, es gibt scheinbar keine humanitäre Einzelfallprüfung.
Ja, ich meine, wir lassen das im Prinzip gar nicht zu. Wir können im Prinzip halt aber auch nichts in dem Sinne jetzt dagegen tun, dass er das sagt, weil er hat ja seine eigene Meinung. Und da können wir die eben kritisieren und sagen, dass die Einzelfallprüfung mit humanitären Kriterien ganz offensichtlich gescheitert ist und die Landesregierung sich nun etwas anderes einfallen lassen muss, um im puncto Flüchtlingspolitik nicht ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Im puncto Flüchtlingspolitik kann man aber festhalten, Humanität hat in Baden-Württemberg ganz offensichtlich keinen Vorrang, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn man jetzt mal sich vorstellt, mit welchen Worten Guido Wolf schon jetzt quasi einen Wahlkampf versucht zu beginnen, das ist schon nochmal ein ganz anderer Ton. Und auch der Flüchtlingsgipfel, den es letztes Jahr gab, hat schon Verbesserungen hervorgebracht in Baden-Württemberg für die Flüchtlinge vor Ort. Wir haben ein Problem mit den Abschiebungen, das ist klar und das muss gelöst werden.
Linke SPD-Politikerin, so zum Beispiel Luisa Boos von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, haben es gegenüber Radio Dreieckland im Interview auch sagen können, dass es ganz offensichtlich nicht so ist, dass in Baden-Württemberg Humanität Vorrang hat. Das entnehme ich jetzt Ihren Äußerungen, das schaffen die Grünen scheinbar nicht mehr.
Das hat da nichts mit Schaffen zu tun. Ich habe da dann ganz offensichtlich eine andere Meinung als Luisa Boos, die ich auch kenne. Und das ist dann so, das kann man so hinnehmen. Damit habe ich jetzt kein Problem. Ich glaube, wie gesagt, dass die Landesregierung gerade für die Flüchtlinge in Baden-Württemberg viel tut. Wie gesagt, die Abschiebung, das ist ein Problem. Bei den Abschiebungen, da fehlt es ein bisschen an Humanität und die muss jetzt halt erbracht werden in Zukunft.
Wir haben den 24. Februar angesprochen. Kann diese Sammelabschiebung noch verhindert werden?
Die Landesregierung sollte sich gut überlegen, ob sie das durchziehen möchte, ob sie nochmal so in der Öffentlichkeit dastehen möchte und auch ob sie wirklich alle Fälle auch wirklich gewissenhaft geprüft hat. Das ist ja beim letzten Mal nicht passiert und das muss diesmal geschehen. Und ich sage es nochmal, die Abschiebungen sollten generell eingestellt werden in Baden-Württemberg, solange nicht klar ist, anhand von welchen Kriterien das Land abschiebt. Und ja, das ist unsere ganz klare Forderung.
Wir sehen wieder, das Asylrecht schützt Roma nicht ausreichend vor der Abschiebung. Das Land hätte zum Beispiel die Möglichkeit, nach § 23 des Aufenthaltsrechts Roma ein humanitäres Bleiberecht zuzustehen. Im Fall von sowjetischen Juden wurde so etwas schon mal gemacht. Auch Roma litten im Dritten Reich unter schrecklicher Verfolgung. Aus einer historischen Verantwortung heraus könnte man jetzt also Roma doch wirklich mal ein Bleiberecht zugestehen. Warum gibt es auch innerhalb der Grünen so wenig Initiativen in eine solche Richtung?
Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Ich muss aber dazu ehrlich sagen, mit dem Thema habe ich mich auch noch nicht so befasst. Aber ein interessanter Ansatz, den man definitiv dann prüfen sollte.
Mehr Infos zu diesem Ansatz gibt es zum Beispiel auf der Seite des Freiburger Forums unter freiburger-forum.net. Am kommenden Dienstag, den 24. Februar, findet also die nächste Sammelabschiebung vom Baden-Airpark statt. Betroffen werden wohl unter anderem auch wieder Familien mit Kindern sein. Wenigstens eine Abschiebung aus Langenargen am Bodensee konnte nach öffentlichem Druck gestoppt werden. Die Familie, bei der die Mutter in Serbien von Zwangsprostitution betroffen war, sollte auseinandergerissen werden und wieder nach Niš in Serbien abgeschoben werden. Am 24. wird es den ganzen Tag Protest am Baden-Airpark geben. Für Freiburg sind Mahnwachen an den Flüchtlingswohnheimen angekündigt. Am Montag fand die 6. Sitzung des baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschusses statt. RDL-Kollege Michel war vor Ort.
War ein bisschen komische Veranstaltung, weil normalerweise denkt man, es werden dort Behördenvertreter einvernommen. Hier ging es jetzt in diesem Fall darum, dass Politiker fragen, Journalisten antworten oder auch nicht. Die Aktion war, es war gestern, also wie auch beim 4. öffentlichen Ausschuss am nächsten Freitag, werden erst einmal Journalisten und ihre Rechercheergebnisse vom Untersuchungsausschuss abgefragt. Es dreht sich hier in Baden-Württemberg ja im Wesentlichen, es geht um mehr, aber es geht im Wesentlichen um zwei Komplexe. Das ist einerseits die letzte bekannte Tat, also die Ermordung von Michel Käsewetter und Arnold, der beiden Polizisten auf der Resenwiese in Heilbronn 2007, und auf der anderen Seite das, was im März den Ausschuss erstmal beschäftigen wird, die Frage der vermeintlichen oder realen Selbsttötung eines sich selbst aus der Naziszene angedienten Person auf der Cannstatt, in Cannstatt, der Aussagen machen wollte und auch schon wohl Aussagen gemacht hat über die Involvierung von Nazis in die ganze Ceska-Mordserie etc. Ja, also die Journalisten, die da befragt worden sind, sind dort zum einen der SWR-Journalist Schmidt, der als einziger baden-württembergischer Journalist am OLG-Prozess in München im NSU-Prozess jetzt gerade teilnimmt, weshalb ihn dann der Ausschuss auch sehr ausgiebig über seine Beobachtungen an diesem Prozess auch nochmal ausgefragt hatte. Der SWR-Kollege bezeichnet sich selbst, dass er in Kollegenkreisen sehr als polizeifreundlich gilt. Dementsprechend war auch so sein Gesamtbild da drinne. Trotzdem bleibt auch für ihn eine ganze Reihe von Fragen offen in Bezug auf die baden-württembergischen Connections. Er hält zwar vieles für bewertet, zwar vieles als für geklärt, aber lässt auch viele Fragen, denkt er, offen. Das ist insbesondere die Verquickung von Polizisten, die mehrjährige Verquickung von Polizisten der Einsatzeinheit, in der Michel Käsewetter tätig gewesen ist, in den Ku Klux Klan. Da gab es auch den zweiten Journalisten vom Südwestpresse, Schwäbischer Haller Tagblatt, der aber nochmal ausgiebig darauf eingegangen ist, dass erstens der Ku Klux Klan, sowohl die European Knights als auch die International Knights, die vorher gewesen sind, als auch das, was jetzt noch da ist, und das wurde ja lange bestritten, dass es das nicht mehr, dass der Ku Klux Klan eingegangen sei, dass diese Haller und die Verquickung der Polizisten da drinne, dass dies ein Vorgang ist, der besondere Aufklärung auch durch die baden-württembergischen Behörden bedarf. Zum Schluss kam dann noch Aust und Labs, die ja auch ein Buch gemacht haben, 900 Seiten dazu. Und wenn man jetzt mal die Gesamtschau nimmt, kann man es vielleicht vom Ende her denken. Der als Polizeiversteher bekannte SPD-Abgeordnete und Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss sagte, er hätte jetzt mitbekommen, man sollte doch anfordern, die Treffberichte aller V-Leute, die eingesetzt gewesen sind im NSU-Umfeld. Ob sie das jetzt umsetzen werden, werden wir jetzt dann sehen. Fakt ist, dass bis jetzt die ganzen Akten über Käsewetter-Tötung, über diesen ganzen Komplex sind noch nicht beim Untersuchungsausschuss eingegangen, weil sie beim OLG München sind, weil dieser Komplex im Prozess selbst noch nicht endgültig abgearbeitet ist, was Waffen und so weiter angeht. Es ist ja bekannt, dass da unterschiedliche Waffen verwendet worden sind. Interessant war er, die Existenz des waren nach wie vor hier in Baden-Württemberg. Interessant war die These von Aust, da der Inlandsgeheimdienst, insbesondere die Zentrale, wusste, bis 2001 sehr kompetent Bescheid wusste, über was in der Nazi-Szene läuft und nicht läuft. Und da ist die zentrale Rolle eben des Vormann Corelli, des aus Baden-Württemberg oder in Baden-Württemberg auch agierenden und auch mit dem Ku Klux Klan operierenden Thomas Richter, der ja letztes Jahr völlig unerwartet an einen Diabeteschock in NRW unter Schutz des dortigen Geheimdienstes zu Tode gekommen ist. Also, ob das jetzt der Ausschuss sich zu eigen macht, werden wir sehen. Die Unterlagen anfordert oder nicht anfordert, auf Widerstand stößt oder nicht, das werden wir alles sehen.
Michel, das war jetzt sehr komprimiert, sehr komplex. Bringst du das nochmal irgendwann ausführlicher? als Bericht hier bei RDL?
Ja, wahrscheinlich nächste Woche dann, wenn der nächste Bericht mit Andrea Röpke und die Platte und Andersen, die ja auch eine wesentliche Rolle da drin spielt, weil schon in den 90er Jahren Mundlo ihre Connections hatten und die Ludwigsburg-Connection eine Zentrale da drin ist und auch die Verbindung hinein in bestimmte Rockermilieus etc.
Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, diesmal mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 19. Februar. Produziert von Radio Dreieckland. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte vom Diabolo Swing Orchestra. Tschüss und auf Wiederhören.